herzlich willkommen zum GFA-Podcast, dem wöchentlichen Feuilleton, unserem wöchentlichen Rendezvous für euch, in dem wir die NFL besprechen und alles das, was wichtig ist momentan. Und das mache ich natürlich mit Christian. Hallo Christian, wie geht's dir?
Hi Felix, hallo liebe Zuhörer. Achso, wie geht's mir?
Auch gut.
Mir geht's eigentlich ganz gut. Ich bin ganz zufrieden. Das Wetter ist echt richtig schön hier gerade. Regnet zwar jetzt im Moment so ein bisschen. Ich hoffe, das wird nicht schlimmer, sodass man das auch in der Aufnahme hört. Aber generell ist bei mir alles in Ordnung soweit. Und ich habe so ein richtig schönes Nebenbei-Schauprogramm auf Netflix entdeckt. Und zwar eine Dokumentation über Doomsday Prepper, also über Leute, die davon ausgehen, dass der Tag des jüngsten Gerichts in naher Zukunft steht und die moderne Gesellschaft, wie wir sie kennen, die zusammenbrechen wird und man sich darauf vorbereiten muss mit verschiedenen Methoden, mit irgendwelchen, indem man das Haus befestigt, indem man ganz viele Vorräte selber macht, viel sich hier einkocht und was auch immer alles vorbereitet.
Viele Waffen kauft.
Ja, das ist, ich weiß noch nicht mal, ob das unbedingt viele Waffen sind für die amerikanischen Verhältnisse, aber es ist es ist vielleicht auch ein bisschen herabwürdigend, wenn ich sage, es ist unterhaltsam, aber ich finde es sehr unterhaltsam, weil das, ich stelle mir immer zwangsläufig die Frage, okay, klar, es kann immer mal sowas passieren, die Frage, die sich mir dann immer stellt, ist, hätte ich dann überhaupt noch großartig Bock zu leben in so einer Welt?
Ja, das ist ein anderes Thema, aber ich danke dir auf jeden Fall schon mal für das wöchentliche Wetter-Update. Mir ist mal aufgefallen, wir reden mal als erstes über das Wetter. Vielleicht sollten wir uns da mal ein bisschen zusammenreißen, weil ich glaube, das so interessant ist, dass für die Leute auch nicht, vor allen Dingen die, die uns vielleicht dann auch erst in ein, zwei Tagen hören. Aber wenn du vom Doomsday sprichst, das ist heute wahrscheinlich auch eins unserer Hauptthemen, der Doomsday, der passiert ist in der NFL beim Owners Meeting oder Spring Meeting in Atlanta, bei dem ja das Thema des Protestes während der Nationalhymne besprochen wurde und etwas Neues entschieden wurde, was in meinen Augen ja als Doomsday bezeichnet werden kann, weil es wirklich eine unglaublich schreckliche Entscheidung ist. Darüber sprechen wir nachher und natürlich vorab über die Sachen, die wichtig sind, neben diesen Dingen, sprich Verletzungen, wie Teams momentan sich machen, tun in den OTAs, die jetzt waren. Da schauen wir zuerst drauf und dann gibt's natürlich auch noch die paar Regeländerungen, die gekommen sind. Und das soll uns heute so ein bisschen durch die Folge führen. Fangen wir vielleicht an mit der vielleicht bittersten Nachricht, was die Verletzungen angeht. Ich meine, wenn man im Mai über Verletzungen spricht, ist nie irgendwie schön, aber wir müssen es leider tun, denn Hunter Henry, Tight End der Chargers, der LA Chargers, hat sich ACL, Kreuzband gerissen, fällt das komplette Jahr aus, bevor die Saison überhaupt losgeht. Hunter Henry, der in den letzten Jahren ja hervorgekommen ist, so ein bisschen aus dem Nichts auch gekommen ist, und die Legende Antonio Gates nach 15 Jahren abgelöst hat auf der Tight End Position und wirklich ja ein sehr, sehr vielversprechender junger Tight End ist, der fällt jetzt eben, wie gesagt, aus für die Chargers. Und die Chargers werden einfach die Verletzungsproblematiken nicht los, die sie über die letzten Jahre immer verfolgt haben, weswegen sie auch häufig, muss man wirklich sagen, nicht den Sprung machen konnten in die Playoffs, weil einfach die Verletzungen extrem groß waren. Und jetzt ist es eben eine ganz, ganz wichtige Position im modernen Football, der Tight End Hunter Henry, der raus ist.
In der Tat.
Ja.
Entschuldigung. Nee, bitte. Ich dachte, du wolltest den Ball zu mir rüberwerfen.
Eigentlich nicht, aber nee, doch, klar, gerne.
Okay. Ja, es ist echt sehr, sehr traurig. Wieder mal die Chargers, die ja wirklich ein Lied davon singen können. Ne? Ich glaube, sie hatten 2016 und 2017 zusammengelegt die meisten verletzungsbedingten fehlenden Stammspieler. Also es gibt da so Möglichkeiten, wie man das so berechnen kann. Im Prinzip rechnet man einfach nur die Starter zusammen, die durch Verletzungen quasi dann wegfallen. Da sehr viel Pech bei gehabt und dann natürlich die ganzen verschossenen Kicks im letzten Jahr mit Young Wuku hieß der, glaube ich. Ja, Ku auf jeden Fall mit Nachnamen. Hm. Und wer war nochmal der andere Kicker?
Dann hatten sie einen Veteran danach geholt, nachdem Kuh es nicht geschafft hat, aber.
Aber halt einige Spiele dadurch verloren. Sehr viel Pech gehabt. Jetzt fängt die neue Saison so direkt weiter an. Sehr bitter. Hunter Henry, auch wenn er jetzt im letzten Jahr nur 579 Receiving Yards erzielt hatte, in den 14 Spielen, in denen, denen er am Start war, was jetzt nicht. Ja, es ist nicht wenig, es ist aber auch nicht viel, ne? Es ist so dazwischen, aber die Kurve zeigte halt bei ihm ganz klar nach oben. Und man sah es auch in den Spielen, in denen Hunter Henry gespielt hat, waren die Chargers 7-1. Und in den Spielen, wo er gefehlt hatte, war er, Entschuldigung. Hey, jetzt habe ich das falsch gelesen hier. In den Spielen, in denen er mindestens 5 Bälle gefangen hat, so war das, haben die Chargers 7 gewonnen, nur 1 verloren. Und in denen er es nicht getan hat, haben sie alle 6 verloren. Insofern, es ist ein klarer Trend und es ist ein bitterer Rückschlag für die Chargers. Und er senkt auch meine Erwartungen enorm. Und jetzt ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, ob sie Antonio Gates nochmal zurückholen, der ja nun auch schon, ich glaube, 37 Jahre alt ist. Also ist sowieso die Frage, ob er noch so richtig helfen kann.
Ja, Antonio Gates hat eigentlich so ein bisschen gezeigt, dass die Luft so ein bisschen raus ist bei ihm. In der speziell in der letzten Saison war er wirklich nicht mehr so der Antonio Gates, den wir kennen. Die Chargers haben jetzt natürlich zum Glück, muss man sagen, endlich mal die Top-Wide-Receiver, zumindest für diese Saison, momentan noch, bei den Chargers muss man ja immer wirklich vorsichtig sein, heile, gesund in Keenan Allen, der ja auch verletzt war, dann Mike Williams, der First-Round-Pick, der verletzt war und dann haben sie noch Travis Benjamin und auch noch Tyrell Williams, das heißt, wahrscheinlich werden diese vier jetzt mit der Abwesenheit von Hunter Henry deutlich mehr spielen, das heißt deutlich mehr Packages, in denen dann auch mit 4 Wide Receivern gespielt wird. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch noch die Möglichkeit, den einen oder anderen Tight End, ist natürlich keine optimale Zeit jetzt, aber es gibt noch den einen oder anderen, der noch nicht einen neuen Verein gefunden hat. Allen voran ist dann natürlich Julius Thomas, auch wenn der natürlich jetzt in den letzten Jahren wirklich, muss sagen, abgetaucht ist nach seinem großartigen Jahr mit Peyton Manning in Denver und dann seinem dicken Vertrag, den er bekommen hat. In Jacksonville war das ja und dann ist er nach Miami gegangen und jetzt ist er, wie gesagt, immer noch Free Agent, das heißt, das wäre eine Möglichkeit, Julius Thomas. Ich hatte mich ein bisschen gewundert, dass sie nicht ein bisschen früher Mercedes Lewis geholt haben, der jetzt bei den Green Bay Packers unter Vertrag ist, vormals auch von den Jaguars, der da jetzt eben mit Jimmy Graham das Tight End Duo bildet. Also das wäre für mich so der erste Anruf gewesen, den ich gemacht hätte anstelle der Chargers. Mhm. Und das haben sie jetzt noch ein bisschen vertan. Das heißt, der beste noch verfügbare ist eben Julius Thomas.
Ja, oder man tradet für Gronk, ne? Das ist ja... Wäre ja auch so ein kleines spektakuläres Szenario.
Ja, klar. Da gibt, ja. Und sonst wird es halt sehr, sehr mau, was den Thailand-Markt angeht. Ich bin ja immer noch überrascht, dass Gary Barnage es immer noch nicht zurückgeschafft hat in die Liga. Ich weiß gar nicht, was da los ist, ob der überhaupt noch available ist, der ja ein großartiges Jahr hatte vor 2 oder 3 Jahren mit den Browns.
Vor 2 Jahren
müsste es gewesen sein. Genau, und dann ja völlig von der Bildfläche verschwunden ist, also mal schauen. Aber irgendwas müssen sie holen, denn mit Virgil Green, der jetzt quasi der Nummer 1 Tightend ist, bei den Chargers haben sie in erster Linie einen Blocking-Tightend, der auch damals bei Denver eigentlich die letzten Saisons immer nur als Blocking-Tightend benutzt wurde. Das ist mit Sicherheit nicht der Tightend, mit dem du als Nummer 1 Tightend in die Saison gehen willst.
Das stimmt. Also da, ja, also ist halt, da wird noch was passieren, möchte man eigentlich sagen, aber man weiß halt nicht, ob so viel überhaupt noch passieren kann. Ne? Es ist auf jeden Fall eine relativ schwierige Situation jetzt für die Chargers.
Ja. Wenn wir noch die Verletzungen oder die größeren Verletzungen jetzt, sagen wir mal, abschließen wollen, kommt da noch Eagles Linebacker Paul Warrilow, den sie geholt hatten. Auch er Kreuzband, auch er die komplette Saison 2018, ist damit raus. Damit fehlt den Eagles auf jeden Fall Hilfe auf der Linebacker-Position, die ja relativ dünn besetzt ist momentan, auch nachdem man ja Michael Kendricks als Post-June-Release rausgeschmissen hatte.
Am selben Tag übrigens.
Bitte? Am selben Tag. Ja, genau. Mhm. Am selben Tag, interessanterweise, um da eben, wir hatten es häufig angesprochen, ein bisschen Cap-Room zu schaffen für die extrem klammen Eagles. Sie kommen, glaube ich, mit 1,6 Millionen Dead Money durch diesen Cut raus, aber hatten eben in Kendricks nicht den Spieler gesehen, dem sie eben das Geld bezahlen wollen und konnten 6 Millionen in Cap sparen. Wie gesagt, Paul Royolo ist auf jeden Fall jetzt nicht einer der Top-Linebacker in der Liga, aber auf jeden Fall einer, der eben für Tiefe im Kader gesorgt hätte bei den Eagles, die ja auf der Position etwas mau besetzt sind jetzt.
In der Tat, also da wird sicherlich noch was passieren müssen für die Tiefe des Linebacker-Corps. Tja, das alleine ist jetzt noch kein Riesending, aber ja, es wird auf jeden Fall nicht uninteressant zu sehen, was da passieren wird.
Genau, und Michael Kendrick selber bis jetzt auch noch keinen neuen Vertrag bekommen. Der Linebacker ist ja auch noch relativ jung, mit 28, sollte eigentlich auch noch einen Verein finden, gerade dann, wenn eben ein, sagen wir mal, Middle of the Pack, also mittelmäßiger bis guter Tight End in dem Alter auf den Free Agent Markt kommt, auch wenn es jetzt natürlich keine schöne Zeit ist für ihn persönlich, dann stehen natürlich immer so ein paar Teams immer als mögliche Abnehmer parat. Oakland, die mit Sicherheit Probleme noch haben, was die Position angeht, auch die Patriots oder Green Bay könnten als mögliche Abnehmer für Kendricks dastehen.
Ja, da ist es halt nur wieder die Frage, wie die wie die Vertragsvorstellungen von Kendricks sind. Denn es ist, wie wir es auch mit Des Bryant hatten, der immer noch Free Agent ist, nicht die beste Zeit, Free Agent zu werden jetzt. Wie gesagt, die meisten Teams sind mit ihrer Kaderplanung mehr oder weniger fertig. Auch wenn sie gewisse Defizite haben, haben sie sich irgendwie entweder eingeredet oder akzeptiert, dass es soweit okay ist. Und da muss man mal gucken, was daraus dann jetzt schlussendlich wird. Es ist immer prädestiniert für so ein Jahr, stelle ich unter Beweisvertrag, aber es kann natürlich auch mehr werden.
Genau, ein weiterer Linebacker, über den wir auch schon häufiger gesprochen hatten, da auch das Ganze auch sehr kontrovers war, auch was ein paar Kommentare anging bei uns, wir aber eine relativ starke Meinung hatten zu Reuben Foster. Reuben Foster hat ja beziehungsweise die Anklage gegen ihn wurde ja fallen gelassen letzte Woche, und Gleiches ist jetzt auch passiert mit dem mit der zweiten Anschuldigung, die ihn abgesehen von der häuslichen Gewaltanschuldigung noch betroffen hat, und zwar waren das Besitz von Marihuana. Das wurde jetzt auch niedergelegt, das heißt Reuben Foster ist jetzt auch wieder bei den 49ers aktiv. Die Liga wird jetzt noch prüfen, wie sie mit seinem Marihuana-Fall umgeht. Und er selber muss sich nochmal, ich glaube am 6. Juni war das, nochmal vor Gericht verantworten aufgrund des Besitzes der Waffe, die, glaube ich, ja auch nicht legal war oder nicht legal erworben war, wie auch
immer. Genau, ja, das, also sowohl die Waffen-Charge als auch die Anklage wegen des Marihuana-Besitzes wurde zu einem Misdemeanor runtergestuft. Was, ich bin jetzt nicht so ganz so firm im amerikanischen Rechtssystem, aber das ist es ist halt so eine Schlag auf die Hand Straftat und nicht mehr so eine, du gehst in den Knast für Ewigkeiten Straftat quasi. Ja. Insofern droht ihm da legal kurzfristig wohl erstmal nicht so viel Schlimmes. Allerdings ist es natürlich dann für zukünftige Fehlverhalten natürlich dann bedeutsam. Und ja, die nächste Frage ist, was macht die NFL da weiter? Ich bin immer noch der Meinung, dass es relativ sicher ist, dass er mindestens ein paar Spiele fehlen wird aufgrund einer Sperre. Dazu ist einfach irgendwie zu viel aufeinander gekommen. Ja. Und das Ganze auch einfach insgesamt auch noch so, ja, es ist, wirkt halt einfach nicht so rund. Das kommt halt auch noch dazu. Insofern, ja, muss man nochmal gucken, wie es da weitergeht.
Genau, wie gesagt, er ist, hat sich jetzt selber reported bei den 49ers, ist da für die ersten Activities, die sie hatten. Wie gesagt, es wird sich jetzt in den kommenden Wochen auf jeden Fall klären, ob er ob er juristisch gesehen nochmal Probleme bekommt und dann natürlich auch noch disziplinarisch mit der NFL. Dann kam eine ganz interessante Story über die letzte Woche und am Wochenende jetzt auch raus. Und zwar, ich glaube, Mike Silver hatte das berichtet, dass die Browns im Zuge des im Zuge der Quarterback-Suche ihren 35. Overall-Pick den Eagles angeboten hatten für Nick Foles. Und wenn man dem Glauben schenken darf, die Eagles eben Nick Foles mit einbezogen haben in diese Überlegung und er wirklich gesagt hat, er möchte gerne bei Philly bleiben und sie daraufhin das Angebot abgelehnt haben und die Browns daraufhin dann eben, wie wir jetzt alle wissen, Tyrod Taylor geholt haben aus Buffalo. Der 35. Overall Pick, nicht mal mehr in der ersten Runde. Wir hatten ja, oder die Eagles hatten ja immer so ein bisschen posaunt, dass sie für Foles mindestens einen Erstrunden und vielleicht noch eine ersten Runde im nächsten Jahr oder ähnliches haben wollten. Glaubst du, dass es realistisch war, dass das wirklich so abgelaufen ist mit dem 35. Pick und dass Nick Foles vor allen Dingen auch so mit integriert wurde und gesagt hat, nee, ich möchte lieber in Philly bleiben, wenn ich auch dann nur Backup bin?
Tja, ich weiß es nicht. Irgendwie ist diese ganze Story ziemlich merkwürdig für mich. Zum einen finde ich das, ich finde es kurios, dass man einen Backup-Quarterback für einen so hohen Second-Round-Pick nicht abgeben würde. Und ich finde es auch überhaupt nicht glaubwürdig, dass man den nicht abgegeben hat, weil man gesagt hat, nee, der möchte gerne lieber hier bleiben. Was ich mir halt eher vorstellen könnte, ist, dass Philly sich mit den Cleveland Browns irgendwie mehr oder weniger einig waren, dass sie sich gesagt haben, okay, ja, können wir so machen, gut. Und dann haben die Browns gesagt, so ja, okay, dann wollen wir aber mal mit Nick Foles sprechen, weil wir wollen ihn natürlich auch verlängern, wir wollen ihn nicht nur für ein Jahr haben. Und dann hat Nick Foles gesagt, so nee, ich verlängere bei euch nicht. Ich könnte natürlich gerne für mich traden, aber dann bin ich in einem Jahr dann wieder Free Agent. Und dann haben die Browns gesagt, so nee, dann werden wir es doch nicht machen. Und dann hat Philly gesagt, so hey, dann lass uns doch mal gucken, ob wir noch einen neuen Vertrag aushandeln können. Wir geben dir ein bisschen extra Kohle und wenn es alles irgendwie ganz kurios läuft, dann machen wir doch eine beidseitige Option fürs nächste Jahr und dann sind wir alle zufrieden. Also das wirkt für mich so, als wenn das so der wahrscheinlichste Verlauf war, der abgelaufen ist.
Ja, also wie gesagt, ich finde es auch interessant. Was ich immer so ein bisschen spaßig finde, ist, wenn die Teams dann wirklich da nach außen hin, wenn das dann irgendwann rauskommt, einen Monat später, so ein bisschen das versuchen zu verkaufen, als hätten sie eben ihren Super Bowl Hero dann eben mit einbezogen in diesem Prozess. Das kann ich immer schwerlich nur glauben, dass Teams wirklich dann auch Spieler mit einbeziehen in einen solchen Prozess und sagen, hey, wie sieht's denn aus? Möchtest du gerne oder möchtest du lieber hier bleiben? Weil wir richten uns natürlich nach dir, weil du hast für uns den Super Bowl gewonnen. Das finde ich dann immer so ein bisschen spaßig, weil ich das absolut nicht glauben kann.
Es ist ja auch allein schon insofern unrealistisch. Wir hatten es ja in dieser Offseason auch, dass Aaron Rodgers sich, so eine Spur unzufrieden gezeigt hat, wobei das auch am Ende nicht so ganz klar war, was er empfunden hat, weil er sich dafür meines Erachtens auch nicht so ganz deutlich geäußert hat. Aber dass er, als Jordy Nelson gecuttet wurde, doch etwas verschnupft war. Und wenn dann ein Quarterback der Größe eines Aaron Rodgers mehr oder weniger total nicht einbezogen wird, warum sollte dann ein Backup-Quarterback, dessen Qualität ja auch durchaus umstritten ist, zumindest die langfristige Qualität, warum sollte der dann so großartig einbezogen werden? Also ich halte das eher für so ein Fluff-Piece, so würde ich es jetzt mal nennen.
Ja, definitiv. Und wo du gerade Aaron Rodgers ansprichst, ich glaube, bei ihm ist es wirklich, er ist wirklich angesickt so ein bisschen von diesem Jordy Nelson-Trade. Er wurde nämlich, ich hatte das letztens irgendwann mal gehört, so ein Soundbite, als er gefragt wurde, jetzt auch, glaube ich, während der OTAs, wie er denn dazu stünde, wenn man Des Bryant holen würde, der, wie gesagt, immer noch nicht unter Vertrag ist. Und er dann eben sagt, ja, Green Bay steht eigentlich dafür für junge Receiver. Also wir haben ja immer sehr viele junge, gute Receiver, Devante Adams etc. pp., auch Randall Cobb damals. Dafür stehen wir eigentlich in Green Bay, das haben wir auch gerne. Deswegen würde ich jetzt nicht verstehen, dass man Des Bryant holt, in Klammern auch, wenn er ein guter Receiver ist, wenn man vorher Jordy Nelson abgegeben hat. Da hat er dann nochmal so ein bisschen zwischen den Zeilen eben durchklingen lassen, dass er nicht sehr zufrieden damit ist, dass man Jordy Nelson abgibt und jetzt eben noch ein bisschen auf der Suche ist nach einem Wide Receiver. Zumal er ja, wie gesagt, diese ja relativ gute Connection auch hatte zu Jordy Nelson persönlich und auch auf dem Feld.
In der Tat.
Genau, lass uns jetzt mal sprechen, Christian, über im Grunde um drei Themengebiete von dem Spring Meeting der Owner und der NFL in Atlanta, wenn alle da an ihren überdimensional großen Drehstühlen sitzen und beraten über die Zukunft der Liga. Lass uns anfangen mit den einfachsten Themen, sage ich mal, und zwar mit den beiden größeren Rule Changes. Einmal, was die Use of the Helmet angeht und einmal die Kickoff-Neuregelung beziehungsweise den Schutz der Spieler beim Kickoff, die ja jetzt beschlossen wurden. Womit möchtest du anfangen? Ich gebe dir die Auswahl.
Mit dem Kickoff.
Mit dem Kickoff. Okay, willst du auch was? Ich kann auch was dazu sagen. Also die, wir hatten das ja schon mehrmals angesprochen, die, der Versuch, den Kickoff als ein Part des Spiels zu behalten, ist der Liga sehr wichtig. Auf der anderen Seite ist der Kickoff einfach und auch Punt Returning, aber ein Kickoff in erster Linie, darum ging es hier, ein unglaublicher Pool für mögliche Verletzungen von Spielern, weil eben einfach 11 Spieler auf andere 11 Spieler Fullspeed drauflaufen. Die Gefahr von Verletzungen ist sehr hoch. Der Impact bei Zusammenstößen ist extrem hoch. Und nach all den Gerüchten, dass man vielleicht auch den Kickoff abschaffen sollte, hat die Liga sich jetzt entschlossen, ein paar Regeländerungen zu vollziehen. Diese Regeländerungen haben eigentlich oder sollen im Grunde genommen nur den Effekt haben, und wir werden beobachten, ob das auch eintreten wird, dass die Spieler eben nicht mehr so hart zusammenprasseln können. Die vielleicht wichtigste Regelung in dem Moment ist eben, dass die Spieler keinen Running Start mehr bekommen. Man kennt das ja, dass beim Kickoff die Spieler, die in der Coverage Unit sind, eben 5 Yard Anlauf bekommen und losrennen mit dem Panther zusammen und dann eben diesen Running Start haben und auf die Gegner zulaufen können. Das wurde jetzt erstmal negiert. Das heißt, die Spieler haben nicht mehr diesen 5 Yard Anlauf, sondern nur noch müssen 1 Yard von der Linie, also der 35-Yard-Linie, Entschuldigung, vom Kickoff entfernt sein. Das heißt, es ist kein Running Start mehr. Mhm. Kommentar, Christian?
Ja, ich frage mich gerade, mir ist gerade eine Idee gekommen. Also erstmal grundsätzlich, ich glaube, da wird viel rumgetrickst werden. Also gerade im Training Camp wird, glaube ich, da relativ viel probiert werden bei den Special Teams Aktionen. Aber ich frage mich gerade, ob es möglich ist, quasi längs der, beziehungsweise auch horizontal, ich habe gerade einen kleinen Hänger, wenn du quasi hoch und runter läufst, um halt Geschwindigkeit aufzunehmen, weißt? Und dann in dem Moment, wo dann der Ball gekickt wird, drehst du dann ab und hast dann trotzdem schon eine gewisse Geschwindigkeit am Start. Ob das erlaubt wäre?
Ja, die Sache ist, dass auch eine Regeländerung sein wird, dass auf jeder Seite des Balles 5 Spieler aufgestellt sein müssten. Vorher waren es nur mindestens 4.
Das heißt, und sogar 2 außerhalb der Nummern und 3 innerhalb der Nummer, ne? Oder?
Nee, 2 Spieler müssen outside the numbers sein und 2 in between.
Okay, ja. Okay, das heißt, der Bereich ist ein bisschen eingeschränkt. Ja.
Das heißt,
aber ich frage mich, ob das nicht vielleicht möglich wäre.
Ja, es wäre natürlich eine Option. Die Frage ist natürlich dann, also auch dann würdest du natürlich nicht ganz so einen guten Running Start bekommen, wenn du quasi erstmal in die oder erstmal nach oben läufst und dann nach links abbiegen musst. Also, und der weitere Punkt ist natürlich eben, wenn vor dir noch 4 Spieler sind, ist es auch ein Risiko, dass, ich meine, wie viele komische Aktionen haben wir schon bei Kickoffs gesehen. Also ich will nicht wissen, wie das dann aussieht, wenn auf einmal 10 Leute irgendwie erstmal nach horizontal laufen und dann in die Vertikale gehen. Oder wäre es andersrum?
Das muss ich mir auch nochmal nachlesen.
Weil dann spätestens bei den Colts laufen die sich dann irgendwie gegenseitig in den Füßen rum und fallen übereinander her. Und also das würde ich eher nicht probieren. Also ja, diesen Running Start kann man schlecht anders jetzt simulieren oder anders aufbringen, als es vorher war.
Ja, das stimmt. Also es wird auf jeden Fall klar. Die Idee dahinter ist natürlich, die Geschwindigkeit ein bisschen rauszunehmen, und auch die Wedge-Blocks werden quasi reguliert. Also im Prinzip, die sind ganz rausgenommen worden, ne?
Was denn? Was ist ganz rausgenommen worden?
Der Wedge-Block. Also zweit.
Das ist komplett raus.
Ja, genau. Da wird komplett rausgenommen. Nur 3 Leute dürfen sich generell hinter der 15-Yard-Linie, hinter dem Kickoff, glaube ich, aufhalten. Ich glaube, 15 Yards ist da der Cut-off gewesen. 3 Spieler, das macht's natürlich, es macht's natürlich echt ziemlich anders, der Kickoff, ne? Also der wird tatsächlich mehr wie ein Punt. Ich habe allerdings das Gefühl, dass es die Anzahl der Kickoffs oder der Kick-Returns, besser gesagt, nicht unbedingt reduzieren wird, weil ich schon das Gefühl habe, dass das es eröffnet halt viele Möglichkeiten. Also es fängt davon an, dass du halt so eine Art Pooch-Kick machen kannst, dass du den Ball irgendwie vielleicht nur so 30 Yards und dann relativ hoch schießt. Das ist quasi so ein versteckter Onside-Kick mehr oder weniger wird oder sowas in diese Richtung. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es die Anzahl der Kickoffs reduziert. Was ja aber auch nicht unbedingt nötig ist. Wichtig ist es ja erstmal, dass man Gehirnerschütterung quasi reduziert. Und Ja, das wird man am Ende dann bemessen müssen, ne? Ob es dann sinnvoll war oder nicht.
Genau, also wie gesagt, die, was du sagst, stimmt natürlich. Es gibt noch einige Möglichkeiten, wie man den Kickoff vielleicht ein bisschen kreativer jetzt neu ausinterpretieren könnte. In der insgesamt versucht die Liga aber eigentlich nur wirklich diese Highspeed-Kollision zu verhindern. Weitere Regeländerungen sind ja zum Beispiel auch, dass der Ball tot ist, also quasi das, der Spielzug des Kickoffs beendet ist, sobald der Ball in der Endzone meinetwegen den Boden berührt, wenn er vorher noch nicht getouched wurde. Das heißt, dann ist der Ball, es ist automatisch auch ein Touchback. Auch da haben wir in der Vergangenheit häufiger schon den einen oder anderen kuriosen Spielzug gesehen, bei dem einen oder anderen Returner, der sich auch nicht ganz sicher war. Das heißt, man kann den Ball einfach jetzt auch in die Endzone fliegen lassen und wenn er dann da aufditscht, ist der Spielzug vorbei. Auch das ist eben neu. Und was natürlich auch neu ist, dass bis der Ball nicht getoucht oder eben von dem Boden berührt hat, sind die Spieler des Receiving Teams, dürfen, glaube ich, auch keine Blocks stellen, so wie ich das jetzt verstanden habe, innerhalb dieser 15-Yard-Linie vom Kickoff.
Stimmt, ich glaube, die dürfen nur quasi verfolgen, also eskortieren, nebenbei herlaufen.
Genau,
ja. Ja, ich habe es gerade nochmal gegoogelt. Das war tatsächlich letztes Jahr. Die Jets haben ihren eigenen Kickoff recovered in der Endzone gegen die Buffalo Bills.
Ja, stimmt, ich erinnere mich. Hm. Genau, auch das wird es demnach nicht mehr geben, weil der Ball wäre dann in dem Moment schon toter, beziehungsweise Spielzug.
Ja, es ist genau wie bei Madden, da ist das, glaube ich. Nee, da ist das nicht so, Entschuldigung. Nee.
Bei Madden. Also wie gesagt, zusammengefasst, alles das, was, beziehungsweise man hat einfach so ein bisschen Speed aus dem Kickoff rausgenommen. Also der Running Start mit Sicherheit die größte Änderung, die wir erleben werden, weil Spieler eben nicht mehr, beziehungsweise ein bisschen länger brauchen, bis sie ihren Fullspeed erreichen. Man hofft einfach dadurch, dass eben die Kollisionen nicht mehr so groß sind und man versucht ein bisschen den Returner zu beschützen. Und das wird sich zeigen. Also wir haben es in der Vergangenheit immer gehabt, dass wenn da Regelungen geändert wurden, gerade was den Kickoff angeht, haben es Teams eigentlich relativ schnell geschafft, da so ein bisschen drumherum zu kommen. Nicht zuletzt ja seitdem wir eben den Kickoff nach vorne verlegt hatten. Jetzt werden wir mal sehen, was dann passiert. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass so ein Kick, wenn man das gut trainiert hat, der im Grunde genommen hinter die erste Verteidigungslinie fliegt, so ein bisschen in die Mitte des Feldes, so um die 30-Yard-Linie oder so, um dann zu gucken, was dann geht. Weil die eigenen Spieler, wie gesagt, nicht mehr diesen Running Start haben und natürlich dann dementsprechend auch etwas länger brauchen, um da zu sein. Also wie gesagt, das wäre auch eine Möglichkeit.
Ja, gut, dass Nate Ebner wieder von der Verletzung zurückkehrt bei den Patriots. Der kann dann mal wieder seinen Mortar-Kick probieren, ne?
Ja, oder Ryan Boswell von den Pittsburgh Steelers, der hat ja auch gerne mal diesen, wie nennt man das, wenn du quasi hinter dem Standbein...
Kommt
ja eher aus dem Fußball. Irgendwie so, ja. Also da wird sich bestimmt der eine oder andere lustige Spielzug finden. Vor allen Dingen, wenn die Teams das noch ausprobieren. In der Preseason wird es interessant sein zu beobachten.
Ja, das denke ich auch.
Die weitere Regel, auch die zielt darauf ab, dass wir eben diese schlimmen Verletzungen, die wir hatten, Kopfverletzungen in der letzten Saison, so ein bisschen rausnehmen aus dem Spiel. Wir erinnern uns alle an die Sachen um Davante Adams, der zweimal sehr, sehr stark erwischt wurde, oder auch Ryan Shazier. Und zwar geht es darum, wie man den Helm benutzen darf, beziehungsweise wie man ihn momentan nicht mehr benutzen darf, wenn es ums Tackling geht. Das heißt, die Liga legt jetzt einen sehr, sehr großen Wert darauf, dass der Helm, es wird manchmal gern so ein bisschen als Waffe benutzt genannt, also das darf nicht mehr passieren, dass man quasi als derjenige, der tackelt, mit dem Helm vorausgeht und den Kontakt quasi mit dem Helm initiiert, sondern es muss mit der Schulter passieren, es muss, wie gesagt, es gibt da ein ganz anschauliches Video, wo so ein paar Beispiele rausgenommen wurden, ich glaube von diesem Football Operations ist das, auf Twitter kann man sich gerne mal angucken, da werden so ein paar...
Übrigens auch ein guter Follow, also das kann ich nur allen empfehlen, NFL Football Operations, bei Twitter den folgen, manchmal sind die Sachen so ein bisschen sehr basic, also manchmal hauen die dann so Dinge raus, wie die grundsätzlichen Positionen im Football heißen oder so. Ich denke mal, dass die meisten, die uns da jetzt hier zuhören, das nicht mehr brauchen würden. Aber manchmal sehr interessante Sachen und gerade die Sachen, die Al Riverwon, also der Leiter des Schiedsrichter- oder Regelkomitees mehr oder weniger, wenn die Sachen erklären, die bieten teilweise echt sehr gute Einblicke und wenn ihr Bock darauf habt, dann folgt ihnen ruhig mal.
Genau. Und da, wie gesagt, gibt es eben auch ein Video oder ein Tweet inklusive Video zu der neuen Regelung, wie der Helm beziehungsweise nicht benutzt werden darf.
Ja, das ist eine Regel, die auch für sehr viel Aufschrei gesorgt hat zwischendurch. Und zwar ging es hauptsächlich darum, dass auch Linemen betroffen sind und dass das halt das komplette Spiel ändern könnte. Ich glaube, Pro Football Talk hat auch das Ende des Three-Point-Stances vorausgesagt, also dass der Haltung quasi der Linemen, dass sie mit zwei Füßen und einer Hand am Boden sind, weil sie dann mit dem Helm nicht mehr so vorausgehen können. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das Ganze so ähnlich laufen wird wie mit der Regel, dass Running Backs nicht mehr mit der Krone des Helmes quasi einen Tackle leiten können. Das war ja, glaube ich, in 2013 oder 2014 wurde die Regel eingeführt. Gab es auch viel Coverage drüber, aber am Ende ist nicht so viel passiert. Und ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass, wenn dann die NFL-Saison erstmal in der zweiten, dritten Woche ist, dass dann so eine Regel nicht mehr so viel beachtet wird. Es kann auch anders sein, aber das ist so ein bisschen das Gefühl, das ich habe.
Ja, definitiv. Also du hast es angesprochen bei dieser Regel in Bezug auf die Running Backs. Da wurde relativ wenig entschieden, wirklich auch sehr wenig gepfiffen. Die Liga ist natürlich einfach gezwungen. Ich habe das gerade angesprochen. Devante Adams und natürlich auch Ryan Shazier, die haben über den Sport hinaus natürlich für Schlagzeilen gesorgt. Diese Verletzungen, wie sie natürlich auch zustande gekommen sind. Wir erinnern uns da an Danny Trevathan, der ja Devante Adams mit seinem Helm in den von Devante Adams mit voller Wucht reingegangen ist, sodass dieser wirklich eine schwerwiegende Kopfverletzung erlitten hat und Gehirnerschütterung. Da musste die Liga natürlich irgendwas machen. Wie das dann gepfiffen wird, wird spannend sein. Wo es vielleicht ein bisschen leichter wird für die Officials, ist eben in genau so einer Situation, um Danny Trevathan, dass eben die Spieler schneller vom Platz verwiesen werden können. Also dass Suspensions ausgesprochen werden können, dass es jetzt nicht mehr einfach nur ein 15-Yard-Penalty ist, sondern dass der Spieler auch des Feldes verwiesen wird. Das könnte ich mir vorstellen, dass man das dann in einer so extremen Situation deutlich häufiger sehen wird. Alles andere ist natürlich einfach schwierig, weil man dann sonst fast jedes Tackle immer noch mal reviewen muss oder aus New York dann eben der Call kommen müsste. Wir haben uns gerade das Tackle, was irgendwie jetzt schon zwei Spielzüge zurückliegt, noch mal angeguckt und eigentlich ist es nicht konform. Das wird sehr schwierig sein, das durchzusetzen.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz auf jeden Fall eine gute Sache, denn wie gesagt, das ist natürlich immer der erste Punkt, warum häufig schwerwiegende Verletzungen kommen. Ich bin auch mal gespannt, also wir haben das ja auch häufig gesehen, dass gerade Receiver oder besonders die Tight Ends, die einfach ein Mismatch darstellen, häufig wird versucht, deren Knie zu tackeln, auch mit dem Helm voraus. TJ Watt ist ja einer, der das perfektioniert hat. Und da ist natürlich jetzt auch der Punkt, dass sie das so nicht mehr dürfen. Und vielleicht reduziert das dann auch die Kreuzbandrisse etc.
Möglich ist es.
Möglich ist es. Damit kommen wir, Christian, zu dem letzten großen und auch dem wichtigsten Thema unserer heutigen Sendung. Und das ist die neue Regelung zum Protest beziehungsweise zum Verhalten der Spieler, der Betreuer, der Coaches aller Teams in der NFL, wenn vor dem Spiel die Nationalhymne erklingt. Ich glaube, wir müssen es kaum noch erklären, woher diese Kontroverse kommt. Colin Kaepernick haben wir häufig genug besprochen. Die Liga hat jetzt eben, wie gesagt, dieses Statement rausgesetzt, zu einer für mich sehr großen Überraschung und sehr großes Unverständnis bei mir ausgelöst, denn die neue Regelung sieht jetzt vor, dass Spieler, sie sind gezwungen, also sie müssen, wenn die Nationalhymne erklingt, sich hinstellen und den Respekt, wie man dann das geschrieben hat in dem Statement, der Flagge zollen und dem Land zollen und der Hymne zollen. Die einzige Möglichkeit, die sie haben, ist, wenn sie protestieren möchten, dass sie in der Umkleidekabine bleiben oder irgendwie im Tunnel oder wo auch immer, wo sie die Fernsehkameras nicht sehen können. Und dann müssen sie quasi nicht mehr rausgehen. Vorher war es so, dass Teams eben rausgehen müssen zur Nationalhymne. Jetzt ist es so, sie dürfen auch in der Umkleide bleiben. Aber das Ganze schreit zum Himmel.
Ja, ich finde diese Sache unglaublich schwierig. Ich bin mir auch immer noch nicht so ganz sicher, wie mein letztes Urteil dazu ist oder meine Einschätzung dazu ist, weil es ist halt so vielfältig. Also zum einen das große Problem, das ich sehe, der Protest, den Colin Kaepernick meines Erachtens auch völlig zu Recht gepflegt hat, also die Polizeibrutalität im Sinne der gesamten Black Lives Matter Bewegung, dass halt Person of Color oder schwarze Menschen besonders häufig und auch auffällig besonders häufig Opfer von Polizeibrutalität waren, gepaart mit den vielen Videos, die man sieht, wo Menschen im Prinzip nur im Auto sitzen und ohne dass sie großartig was machen, dann erschossen werden und die Polizisten, die das getan haben, ja, im Prinzip weiter ihren Dienst ausüben können. Das ist ja die Ursache des Protestes gewesen. Das Problem, das ich sehe, dass spätestens seitdem Donald Trump sich eingeschaltet hat mit seiner Hasstirade, die er gegen die NFL losgetreten hat, beziehungsweise gegen die protestierenden Spieler, es hat sich halt einfach verändert. Es war halt nicht mehr ein Protestieren gegen Polizeigewalt, sondern es wurde eigentlich nur noch als Diskurs wahrgenommen, als fehlender Patriotismus, als Beschmutzen der Flagge, als ja, als unamerikanisches Verhalten, und es hat halt komplett den Fokus genommen von dem eigentlichen Ding, von dem eigentlichen Protest, das ist das eine. Und das andere, Trump hat damit Politik gemacht. Und das sind die beiden Dinge, weswegen ich einigermaßen okay bin mit der Entscheidung der Besitzer. Also es ist schwierig, es ist verdammt schwierig. Ich hätte mir auch gerne was anderes gewünscht. Ich hätte mir super gerne gewünscht, wenn die Besitzer sich geschlossen gezeigt hätten und gesagt hätten, okay, wir machen jetzt zum Beispiel sowas, dass wir sagen, in einer Werbepause, in der ersten Werbepause des Spiels spielen wir einen ein- bis zweiminütigen Clip ab, der einfach mal darüber aufklärt, wofür dieser Protest ist. Damit wirklich jeder, der sonst nur Fox and Friends sich anschaut, auch mal wirklich weiß, was die Intention dahinter ist und nicht das, was Fox and Friends den Leuten halt an, ja, Fake News mehr oder weniger serviert, ne? Also einfach eine Aufklärung stattfindet. Aber das ist vielleicht, ja, das ist halt nicht der Fall gewesen. Jetzt sind wir dazu gekommen. Ich finde, es wirkt unheimlich dreckig. Ich mag es auch überhaupt nicht. Aber wenn ich es halt irgendwie realpolitisch quasi betrachte, ist es für mich ein möglicherweise gutes Mittel, um Donald Trump in seiner schrecklichen Art und Weise Politik zu machen, einzuschränken.
Ja, das finde ich nicht. Also man schränkt ihn ja nicht ein. Man hat ihm im Grunde genommen, was du sagst, Donald Trump hat das Ganze erstmal auf eine ganz andere Bühne gebracht. Und im Grunde genommen war es dann nur noch, gehen wir jetzt mit Donald Trump oder nicht? Und die NFL hat sich dazu entschieden, Donald Trump Recht zu geben. Und sie geben ihm in dem Moment auch Recht für all das, was er gesagt hat, über die protestierenden Spieler, über diesen verqueren Patriotismus, über dieses verquere unsere Nationalhymne, ja, unsere Flagge. Und man hat ihm im Grunde genommen jetzt gesagt, und er hat ja auch das begrüßt, die Entscheidung, Donald, du hast recht. Du hast vollkommen recht, das machen wir nicht mehr. Und wir bestrafen jetzt die Spieler, die sich hinknien. Denn alle Spieler sind jetzt gezwungen zu stehen. Die protestieren wollen, die können das von mir aus in der Umkleidekabine machen. Was ungefähr das anti-amerikanischste und anti-demokratischste ist überhaupt, indem man diejenigen, die protestieren für eine gute Sache, ausschließt und quasi von den Kameras fernhält. Und das haben sie jetzt gemacht, und da haben sie Donald Trump einfach Recht gegeben in dieser ganzen Debatte. Und die Liga hat im Grunde genommen wieder mal einfach nur ihr Wirtschaftsinteresse durchgesetzt. Denn mit der Politik, ganz besonders mit dem Militär, gibt es extrem große Verträge, die NFL hält. Es gibt extreme große auch Anwerbungsprozesse von der Liga in Kooperation mit der NFL für das Militär. All das sind Sachen, die im Grunde genommen sich dann nur um das Geld drehen. Und da haben sie Donald Trump Recht gegeben, weil sie eben diese Beziehung nicht riskieren wollten, und haben im Grunde genommen fast 70% der Spieler, denn in der Liga haben wir knapp 70% der Spieler sind People of Color, und denen hat man im Grunde genommen in den Arsch getreten und gesagt, okay, ihr könnt protestieren, aber macht das dann bitte in der Umkleidekabine für euch. Also ich meine, das ist ein blanker Hohn, wenn man sagt, du darfst protestieren, denn das ist ja unsere amerikanische Grundwert ist ja quasi auch, jeder darf seine Meinung äußern, aber ihr dürft es jetzt nur noch in der Umkleidekabine machen. Und das ist in dem Moment dann auch total antipatriotisch, wenn man davon ausgeht, dass die Amerikaner ihren Patriotismus verstehen, eben als ja, hinwenden zu den Grundwerten ihrer Demokratie, die sich daraus gespeist hat, dass man eben Leute hatte, die ihre für ihre Entscheidungen und für ihre ja Ansichten ins nach vorne getreten sind und sich dafür eingesetzt haben, ihre Meinungen kundzutun. Und das hat man jetzt einfach mal ein paar Jahrhunderte nach hinten geworfen.
Ja, da muss ich dir im Prinzip auch recht geben. da gebe ich dir auch wohl recht. Eben noch mal kurzer Kommentar zu den Verträgen mit dem Militär. Das ist echt enorm. Ich habe das eben mal versucht, so ein bisschen zu recherchieren, wie groß die Summen überhaupt sind. Ich bin da leider nicht wirklich auf eine valide Schätzung gekommen. Also ich würde mir jetzt mal schätzen, dass das ganz, ganz vorsichtig schätzen, dass die militärischen Zuwendungen gegenüber der NFL sich so bei 10 Millionen im Jahr, auf 10 Millionen im Jahr belaufen. Könnte aber auch deutlich mehr sein, könnte theoretisch sogar auch weniger sein, aber ich tippe eher auf mehr. Also das ist das eine dazu. Und ich glaube, wir haben es auch schon mal im Podcast erwähnt, dass 2009 quasi diese Flyover-Geschichten und Veteranentage und so weiter im Prinzip vom Department of Defense gekauft wurden als Werbeplätze in der NFL. Also insofern ist das Ganze ja sowieso so eine Art gekaufter Patriotismus. Und wenn man dann so mit Flagge, Schützen und Vaterland und was auch immer ankommt, finde ich das sowieso sehr schwierig. Aber das wissen halt nun mal nicht so viele Menschen. Das ist das eine. Das andere, wenn ich jetzt ganz technisch, juristisch, dreckig bin, würde ich sagen, Spieler, wenn sie auf dem Feld sind und wenn sie auch die Nationalhymne, gerade weil das vertraglich zugesichert ist mit dem Verteidigungsministerium, sind sie in dem Moment in dem Arbeitsverhältnis. Und in einem Arbeitsverhältnis könnte ich mir vorstellen, dass es juristisch sehr leicht möglich ist, einen Spieler dazu zu zwingen, etwas zu tun, was nicht negativ auf die Firma zurückfällt. Also ich will mich jetzt gar nicht so richtig darauf festlegen, weil ich finde das auch sehr dreckig und nicht wirklich hilfreich, aber das wäre so ein extremer, ja, Move, sag ich mal.
Ja, ich glaube nicht, dass das mit dem ersten Verfassungszusatz in Amerika oder den weiteren dann konform ging. Also ich glaube nicht, dass man als Arbeitgeber das verlangen kann, und zumal ist das, wir müssen ja auch immer da bedenken, das Ganze ist Sport und Sport ist ein extrem großer Teil der Gesellschaft, und da muss die Liga halt einfach auch und vor allen Dingen die ganzen Besitzer, die natürlich alle durch die Bank weiße sind, aber auch die müssten einfach da mal Kante zeigen und eben sagen, so geht es nicht. Wir können uns jetzt nicht von einem Präsidenten, der im Grunde genommen nichts anderes macht, als die Gesellschaft zu spalten, ihm auch noch Recht geben und ihm dabei weiter helfen, dass er quasi den wichtigsten Sport, den wir haben, weiterhin spaltet. Und wenn ich mir dann angucke, dass die NFL zum Beispiel jetzt dann kurz danach, dem sie das veröffentlicht hat, das Statement zur neuen Flaggenpolitik oder Hymnenpolitik, bringen sie dann wieder die Football-Story von Pat Tillman raus, die auch völlig missinterpretiert wird und Leute bis heute glauben, dass Pat Tillman irgendwie der True American Patriot ist, der nach 9/11 gesagt hat, ich möchte nicht mehr für die Cardinals spielen, obwohl ich noch 4 ja, Millionen Dollar im Vertrag habe, sondern gehe nach Afghanistan, weil ich irgendwie mein Land protecten will. Das ist alles überhaupt nicht der Fall gewesen. Und Leute denken aber, das wäre genau das ist es. Und selbst Donald Trump referiert immer wieder, ja, Pat Tillman hat es ja vorgemacht und alle, die treten jetzt das, was er gemacht hat, mit Füßen, seinen Tod. Wenn man dann einfach bedenkt, dass er in Afghanistan durch Friendly Fire umgekommen ist und ungefähr gefühlt nach 2 Wochen schon geschrieben hat, Briefe geschrieben hat und auch gesagt hat, dass er unglaublich traurig darüber ist, wie das hier diesen Krieg betrifft, dass er glaubt, dass es eine illegale Aktion war, von Amerika da einzumarschieren, dass er nicht möchte, dass er von der Bush-Regierung dafür instrumentalisiert wird, weil er seinen Gedanken haben 360-Grad-Drehungen gemacht. Er war nicht mehr der True American, der sich direkt zu den Rangers gemeldet hat, sondern er war in einem unglaublichen Krisenverhältnis, was den Krieg angeht, was die amerikanische Politik angeht. Wollte sich mit Noam Chomsky treffen, all solche Sachen. Also er war Anti-Krieg und er ist dann leider dort gestorben in Afghanistan, wie gesagt, Friendly Fire. Aber es wird immer so aufgebauscht, als wäre das eben quasi so die Benchmark dafür. Und genau das ist auch das Problem, dass die meisten einfach das nicht verstehen, dass das nichts damit zu tun hat, diese Flagge und die Nationalhymne. Denn das steht ja eigentlich für die Werte, die die amerikanische Gesellschaft sich immer auf die Fahne schreibt. Und das ist genau das, was Colin Kaepernick macht. Aber für die ganzen Leute, die dann da im Stadion sind, will man jetzt eben quasi diesen Frieden erkaufen. Und das ist einfach sehr, sehr traurig. Und ich hoffe, Aber ich weiß nicht, wie das ausgehen wird. Ich hoffe einfach, dass jetzt sich wichtige Spieler, vor allen Dingen auch Weiße, ein Aaron Rodgers, ein Tom Brady, sich in irgendeiner Weise solidarisch zeigen und meinetwegen dann mit in der Umkleide bleiben. Oder sich hinknien oder weiß ich nicht. Und dann die Liga eben Strafen verhängen muss an diese Spieler, beziehungsweise
ja, die Teams. Strafen gehen erstmal an die Teams, genau. Und
ja.
Also ich sehe das Ganze, also ich kann das natürlich auch viel interpretieren und wir haben da, glaube ich, auch nicht wirklich viele Informationen, beziehungsweise es sind nicht so viele Informationen von den Besitzern nach außen gesickert, was die Intentionen dahinter sind. Ich sehe das Ganze nur so, wir haben in diesem November Midterm Elections, also die Zwischenwahlen, wenn du so möchtest. Es wird, glaube ich, ein Drittel des Senats wird neu gewählt werden und das komplette Repräsentantenhaus wird komplett neu gewählt. In beiden Häusern haben die Republikaner eine Mehrheit im Moment und da Trump ja zwischenzeitlich extrem unbeliebt ist und dann wieder ein bisschen weniger unbeliebt ist, aber doch insgesamt eher unbeliebt ist, insgesamt sind die Hoffnungen natürlich vieler Demokraten vor allen Dingen sehr hoch, dass man dort vielleicht in beiden Kammern die Mehrheit ergreifen kann. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass einer möglichen Tirade von Donald Trump bei der NFL, wenn die im September losgeht, was ja auch nun wirklich sehr nah vor den Wahlen ist, ein bisschen der Wind daraus geraubt wurde. Also irgendwas musste getan werden, das ist die Sache, weil sonst fängt Trump am ersten Spieltag direkt wieder an und sagt, die scheiß Arschlöcher sollen mal wieder weggehen und haben die überhaupt das Recht im Land zu sein, wenn die nicht stehen bei der Nationalhymne, das hat er ja auch in seinem Videokommentar bei Fox & Friends gesagt, muss man sich mal vorstellen, wenn du bei der Nationalhymne nicht stehst, sollst du eigentlich des Landes verwiesen werden, also das ist ja, es ist ja so unglaublich schrecklich und ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass er so das als Mittel zum Zweck gemacht betrachtet wird, dass man jetzt sagt, okay, wir betreiben jetzt so ein bisschen Appeasement-Politik, sag ich mal, beruhigen die Fox & Friends-Fans, sag ich mal, mehr oder weniger, so dass Trump da nicht so reinspringen kann. Und ja, gut, das Problem ist, was kommt danach? Ne? Wenn am Ende danach natürlich nichts kommt, dann bin ich auch extrem enttäuscht. So sehe ich das so ein bisschen so, als wenn man vielleicht Trump die Möglichkeit so ein bisschen geraubt hat und den Republikanern bei den Midterm-Elections das Ganze zu instrumentalisieren oder beziehungsweise weiter zu instrumentalisieren. Natürlich ist es ein absolutes Einknicken vor Trump, das will ich auch gar nicht irgendwie bestreiten. Aber ich sehe das Ganze so, dass da vielleicht wirklich so eine Mittel-zum-Zweck-Politik betrieben wurde, auch wenn ich da, ja, das ist natürlich eine Frage. Es ist auch eine Dilemmasituation gewesen, ein absolutes Dilemma.
Ja, vor allen Dingen, ich meine, in meinen Augen ist es nicht unbedingt ein Einknicken, sondern man hat ihm zugestimmt. Die Liga hätte auch anders handhaben können. Sie hätten auch sagen können, wir bleiben dabei, unsere Spieler dürfen machen, was sie wollen. Ja. Da muss man halt das Risiko eingehen, dass Trump das instrumentalisiert. Aber was jetzt gemacht wurde, ist eben, dass man im Grunde genommen jemanden, der das Land spalten möchte und das ja aktiv tut und auch relativ viel Erfolg dabei hat, ihm jetzt nochmal eine weitere Plattform gegeben hat, das jetzt schon zu instrumentalisieren, denn nichts anderes macht Trump. Er instrumentalisiert das jetzt, dass ja. Er eben sagt, selbst die größte Sportliga der Welt hat mir jetzt Recht gegeben, alle Spieler, die nicht bei der Nationalhymne stehen und ihre Hand aufs Herz legen, müssten des Landes verwiesen werden und damit kann er immer weiter Politik machen. Also ich finde es gruselig, was die NFL da gemacht hat und ich kann nur hoffen, dass Spieler sich solidarisieren miteinander und da eben Weg finden, da wirklich einen Protest jetzt zu zeigen, weil der Protest müsste jetzt eigentlich noch viel größer sein. Das Problem, was jetzt die Liga im letzten Jahr hatte, das ist nicht annähernd so groß wie das, was uns erwarten wird, zu Recht in den kommenden Wochen und Monaten, wenn die Liga startet. Und vor allen Dingen, man muss ja auch sagen, wen interessiert denn diese verdammte Hymne? Wenn du im Stadion, wenn du dir den League Pass, whatever, anguckst, die Hälfte der Leute, die rennen mit ihrem Bier noch irgendwo rum, kaufen noch irgendwo einen Hotdog, Burritos, whatever. Ich meine, die sind schon so weichgespült, ja, weil sie jeden Tag irgendwo diese Hymne hören. Das ist doch völlig belangloser Schmodder geworden. Und das verstehe ich einfach nicht.
Ja, und das habe ich jetzt auch in den Tagen gesehen. Ich glaube, das war bei den Chiefs, dass sie dann am Ende sagen, and the home of the brave, singen die Chiefs and the home of the Chiefs. Also im Prinzip ist das ja auch nicht Respekt der Hymne zollen. Ne? Das Ganze ist halt so unglaublich absurd. Ich habe halt einfach das Gefühl, okay, man hat damit ein schlimmeres Übel verhindern können Und meines Erachtens ist ein Shitstorm, den Trump jetzt positiv für sich beenden kann, ungefähr ein Zehntel so viel wert wie ein Shitstorm im September, den er für sich positiv bewerten kann. Und das ist so meine Hoffnung, gerade weil es ja auch so viele Besitzer gibt, die Trump kritisch sind. Selbst einen Robert Kraft, der, naja, ich habe nie so genau gewusst, warum er ein Donald-Trump-Freund ist. Und es wurde halt immer so gesagt, dass er ein Trump-Freund ist. Ich habe aber nie genau gesehen, warum und wie und inwiefern und so weiter. Aber selbst ein Robert Kraft hat ja in diesen Leaks, die der New York Times zugespielt wurden, sich sehr kritisch zu Donald Trump geäußert, dass er sehr spaltend sei für das Land und dass es nicht in Ordnung ist, dass der Krieg quasi, dass die NFL Schlachtfeld wird in der Politik. Und ein Lowry von den Eagles, der natürlich auch sehr gegen Trump ist, und man hat jetzt am Ende gehört, dass 30 Besitzer, glaube ich, dafür gestimmt haben und zwei sich enthalten haben oder ein Besitzer hat sich, glaube ich, enthalten. Ja. Ich muss mir einfach vorstellen, dass die in den hinter verschlossenen Türen da sehr genau sich überlegt haben, was da los ist und dass ein Besitzer wie ein Lowry oder andere liberale Besitzer dem nicht zugestimmt hätten, wenn sie nicht gesehen hätten, dass da ein höherer Zweck in Anführungsstrichen hintersteckt. Das kann natürlich auch sehr naiv sein von mir. Ich weiß es nicht genau, aber irgendwie habe ich das Gefühl da gerade.
Ja, aber du, wie gesagt, es ist im Grunde genommen ein Einknicken vor Trump und gleichzeitig tritt man auch die Geschichte und die Lebenswirklichkeit von 70% der Spielern in der Liga mit Füßen. Denn viele von denen kommen eben aus Bereichen in der Gesellschaft, wo sie eben mit, ich meine, wenn du dir die Dokus über die einzelnen Spieler anguckst, das sind immer die Spieler, die dann mit nur einer Mutter also aufwachsen, weil der Vater dann irgendwie erschossen wurde, die mit Gang- und Drogenkriminalität aufwachsen. Genau dieses Problem trittst du dann mit Füßen. Und diese Spieler, die eben versuchen, das zu ändern, dass eben alle Menschen in dieser Gesellschaft eine Chance haben und nicht vorverurteilt werden aufgrund ihrer Hautfarbe, da sagt die Liga jetzt, ja, ihr dürft für uns spielen, ihr dürft Millionen, Milliarden generieren durch euer Spiel, aber im Grunde genommen seid ihr uns scheißegal. Und nichts anderes hat die Liga da gemacht und das ist halt, das finde ich halt so nervig und die Owner, die sind halt, ja, also ob da jetzt irgendwie so ein Lowry von den Eagles, sorry, irgendwie dagegen ist offiziell oder gegen Trump ist, er hat nichts getan. Also er hätte auch irgendwie sagen können, ich will das nicht, keine Ahnung, öffentlich, whatever. Also im Grunde genommen hat er sich auch genauso gefügt wie alle anderen. Also ich bin mal gespannt, die NFLPA, die Spielergewerkschaft hat ja gesagt, dass sie, wie gesagt, nicht einbezogen werden wurden in diesen Prozess, beziehungsweise in diese Regeländerung nicht einbezogen wurden, nicht konsultiert wurden und jetzt eben rechtliche Schritte prüfen, ob das Ganze den Vertrag, den Spielergewerkschaftsvertrag, also das Collective Bargain Agreement, irgendwie verletzt. Ich bin mal gespannt, ob da
was kommt. Ich befürchte nicht. Ich glaube nicht, dass sie da viel machen können. Weil seitdem 2009 wurde quasi das, im Zuge dieses Militärvertrages wurde diese Anthem Policy geändert. Insofern, dass Teams anwesend sein müssen am Feld. Also es stand nicht, dass sie stehen müssen. Es war nur, dass Teams quasi für das Spielen der Hymne quasi auf das Feld hinaus müssen. Und jetzt wurde halt gesagt, okay, Spieler müssen sich nicht despektierlich verhalten oder sie sollen in der Umkleidekabine bleiben. Und dadurch, dass halt diese Option ist, in der Umkleidekabine zu bleiben, kann ich mir schwer vorstellen, dass das irgendwie rechtlich angreifbar ist. Aber ich muss dir sagen, also ich stimme dir voll und ganz zu, ne? Ich finde das auch kacke und ich glaube, meine Lösung für die ganze Geschichte wäre gewesen zu sagen, hey, vielleicht machen wir das so, wie wir es jetzt entschieden haben. Aber wir nutzen irgendwie den Zeitblock, den wir haben. Wir nutzen 2 Minuten bei jedem Spiel in den ersten 6 Wochen dafür. Geben Colin Kaepernick, geben Reed, ne? Oder den zahlreichen anderen, Chris Long, der ja nun auch als einziger wirklich lauter Weißer dafür eingestanden ist, die Chance, in 1 bis 2 Minuten eine Botschaft rüberzubringen und vielleicht auch einfach erstmal den Fokus wieder überhaupt darauf zurückzulenken, was überhaupt der Streitpunkt halt am Ende war. Und das wäre meines Erachtens tatsächlich eine viel, viel schönere Lösung gewesen.
Ja, klar, das wär auf jeden Fall eine bessere Lösung gewesen. Ich hätte aber, wie gesagt, ich hätte einfach gesagt, es bleibt, wie es ist. Also Spieler können sich verhalten, wie sie möchten. Ich meine, Das sind ja auch sportgesellschaftliche Entwicklungen, die man jetzt einfach wieder 50 Jahre, 60 Jahre zurückwirft. Also die ganzen Bewegungen bei Olympia, als eben die Fäuste in die Hände, in die Höhe gereckt wurden, all diese Sachen, was Muhammad Ali gemacht hat, die Sachen, das hat man jetzt einfach mal wieder nach hinten geschraubt und gesagt, okay, ihr dürft protestieren, aber macht das in der Umkleidekabine, ist für mich einfach ein klarer Verstoß, meine freie Meinung zu äußern. Und wie gesagt, ich bin wirklich gespannt, wie sich das entwickelt, welche Spieler da auch was machen. Ich hoffe einfach nur, dass es ganz schnell sich nochmal überlegt wird und geändert wird. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, also diese Werbespots von der Armee, daran hat man sich ja schon fast irgendwie gewöhnt, und man überschaut das irgendwie so. Also man guckt gar nicht mehr wirklich hin. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das ähnlich wird, wenn wie gesagt Chris Long meinetwegen dann Video Spot hat über anderthalb bis zwei Minuten, wo er nochmal erklärt, worum es denen wirklich geht. Irgendwann aber, übersiehst du es halt. Und im Stadion ist es halt wirklich so, dass die Leute, während die Nationalhymne ist, der Großteil rennt nochmal eben schnell aufs Klo oder whatever. Also ich weiß nicht, ob
aber das so hättest du wenigstens die Möglichkeit, diese Leute überhaupt erstmal anzusprechen, die halt nur Fox and Friends sich anschauen und niemals auch nur ansatzweise MSNBC, CNN oder sonst was einschalten oder CBS für die Nachrichten. Ich habe einfach das Gefühl, dass unglaublich viele Menschen nicht wissen und vielleicht auch nie gesehen haben, warum Kaepernick das tat, was er getan hat. Und das ist ja dieses große Problem in den USA.
Das stimmt. Ich gebe dir schon recht, dass es gut wäre, mehr Aufklärung zu betreiben. Aber ich weiß nicht, ob das was hilft bei diesen Leuten, die irgendwie ihre Trikots verbrennen, von Kaepernick oder Reed oder wem auch immer. Ob man die damit irgendwie überzeugen kann oder ob dieses Problem einfach des falsch verstandenen Patriotismus und der Flagge und der Nationalhymne einfach gesamtgesellschaftlich ganz neu aufbereitet werden muss, dass man eben den Leuten erklärt, was das wirklich bedeutet. Weil die verstehen es ja einfach nicht. Und du hast ja doch das Gleiche in Deutschland. Ich meine, wir stehen jetzt kurz vor der WM in Russland. Demnächst holen alle wieder ihre Autokondome und Flaggen und whatever alles raus. Und dann läuft im Grunde genommen genau das Gleiche ab. Und du hast dann auch irgendwie, der DFB macht dann großen Werbespot hier, Respect und whatever und Fairness und was auch immer. Und alle Leute sind gleich, aber kaum kommt die WM, hast du dann auch wieder Leute.
Sind wir in Russland.
Ja, die irgendwie in ihrem Deutschland, England, Trikot, whatever, auf die Straße gehen, sich auf die Fresse hauen oder was auch immer. Also dieses falsch verstandene, ich trete irgendwie für mein Land ein oder ich zeige Stolz oder so, das ist widerwärtig.
Ja. Es ist wirklich sehr schwierig. Für mich, ich sehe es einfach als großes Dilemma an und hoffe einfach, dass es wirklich, dass diese Midterm-Geschichte mit Donald Trump negativ für die Republikaner ausgeht. Und vielleicht ist daran auch der Vaterwunsch des Gedanken meiner Interpretation dieser ganzen Regeländerung, dass das da so als Mittel zum Zweck betrachtet wird. Wahrscheinlich auch nicht rein Mittel zum Zweck. Da werden sicherlich auch geschäftliche Interessen immer mit reinspielen. Aber der NFL geht's ja so wirtschaftlich so gut auch. Aber ja, ach mein Gott, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall echt extrem ätzend. Also ich bin auch wirklich überhaupt kein Fan davon. Versuche es mir nur damit so ein bisschen zu erklären und hoffe, dass das der Gedanke dahinter ist und dass das auch eintreten wird.
Ja, wie gesagt, ich kann nur allen empfehlen, sich mal die etwas weiterführende Geschichte um Per Tillmann anzugucken, weil das ist eigentlich ein perfektes Beispiel, was leider immer wieder sowohl von der Liga als auch von der Politik missbraucht wird. Aber ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, für diesen falsch verstandenen, völlig falsch interpretierten Patriotismus. Hast du sonst noch was, Christian, was du uns mitteilen möchtest?
Ich glaube, nach dem längeren Segment hier können wir guten Cut machen. Also das ist ja auch
Um die Folge zu schließen, es ist ja auch ziemlich warm. Das Wetter ist ziemlich gut. Das heißt, es ist relativ warm geworden hier bei mir, weil ich mich so innerlich aufgeregt habe. Wir sind kommenden Mittwoch, wenn alles dabei bleibt, wie es ist, wieder da für alle, die unseren Petspot hören. Mittwoch geht es um die Patriots, wie immer, und kommende Woche sind wir dann wieder für euch da mit dem GFA-Pod, dem NFL Tuesday. Bis dahin sage ich danke dir, Christian, und allen eine schöne Woche.
Ciao, ciao.